Du bist Freitag auf der Baustelle. Der Herd ist gesetzt, die Leitung liegt, die Kundin steht mit ihrer Schürze hinter dir und fragt dich auch noch, sie schließt den Herd aber heute noch an, oder? Neben dir der Kollege aus Luxemburg, Top-Handwerker, keine Frage, wirklich Top-Typ. Aber der guckt dich an und fragt dich, wie sind hier eigentlich bei euch in Deutschland die Normen? Und auf dem Weg vom Hauptjob zum Fortbildungslehrgang, / Abendkurs, fährst du dann an der Bahnstrecke vorbei, siehst neben überfüllten ICEs, welche mitten im Nirgendwo stehen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, im besten Deutschland aller Zeiten, Oberleitungen und fette Hochspannungsleitungen, aber die siehst du nicht nebeneinander. Und du fragst dich aber trotzdem, warum hängt was in welcher Höhe und was liegt da überhaupt für eine Spannung an? Und später am Abendkurs, da kommt's noch dicker, da sagt dir einer, also ich habe gehört, dass du als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten selbst nach bestandener Prüfung und Zertifikat etc. keinen 400-Volt-Herd anschließen darfst. Du darfst nicht mal an die Verteilung ran. Und genau da fangen die Fragen an. Müssen wir eigentlich alles prüfen, was einen Stecker hat? Gelten DIN-VDE nur hier in Deutschland oder doch europaweit? Und was dürfen Grenzgänger hier bei uns eigentlich wirklich? Und darfst du als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten nun einen Herd anschließen oder nicht? Wenn du auf diese Fragen endlich klare, einfache und technisch saubere Antworten willst, dann bleib jetzt genau dran. Und am Ende gibt es wieder ein passendes Zitat, diesmal von einer Handwerker- und Denker-Ikone aus dem 19. Jahrhundert. Andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast vorne mit Giancarlo De Ticcia, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat auf YouTube, um euch die Welt der Elektrotechnik näher zu bringen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand, elektrischer Leistung, elektrischer Arbeit über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause, im Haushalt, in der Industrie oder auch im Handwerk beim Kunden vor Ort. Und die heutige Podcast-Folge widme ich den Teilnehmern meines diesjährigen Herbstkurses, also 25/26, Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Diese Herren, welche aus Berufen kommen, welche nicht hauptsächlich mit E-Technik zu tun haben, sprich Tischler, Küchenbauer und Anlagenmechaniker, haben mir einige Fragen während meines letzten Kurses gestellt, welche ich für dich jetzt in dieser Podcast-Folge mal gesammelt beantworten möchte, denn es sind Fragen, die uns alle irgendwo oder den Nicht-Fachmann auch mal interessieren in puncto Elektrotechnik. Und ja, das ein oder andere ist nicht ganz so nass, wie man es sich wünscht, ist dann eher doch trocken, aber ich werde es versuchen, dass das ja ein bisschen interessanter zu gestalten ist. Es ist aber wichtig, was du hörst. Und natürlich, wie immer, gib dem Podcast 5 Sterne, dem YouTube-Video einen Daumen nach oben, kommentier das Ganze, wenn es dir geholfen hat oder auch auf Spotify, da beantworte ich jeden Kommentar immer noch selbst, ja, solange ich es noch kann. Und jede Quelle, die du hier hörst, habe ich natürlich auch unten verlinkt. Immer mit Nummer sage ich dir natürlich immer an. Und deswegen starten wir jetzt gleich mal rein. Also in dieser Folge wirst du auf jeden Fall Klartext zu 4 großen Fragen aus der Praxis bekommen. Einmal haben wir die VDE 0100. VDE 0701 und 0702. Und die Prüffristen nach DGUV, Vorschrift 3, also was steckt technisch wirklich dahinter, was sind typische Prüffristen und wie sieht das im Ausland nämlich aus? DIN und VDE, sind das jetzt nur deutsche Spinnereien oder tatsächlich der Maßstab für sicheres Arbeiten international? Und auch das nächste Themengebiet, was wir hier abklappern werden, sind Grenzgänger, auch interessant für diejenigen, die an Grenzen wohnen. Ich meine, damals durfte das Saarland ja auch entscheiden, ob sie zu Deutschland gehören möchten oder zu Frankreich. Elektriker aus Luxemburg, Polen, Frankreich, Schweiz und Co. Kennt jeder von denen automatisch deutsche Regeln oder trägt da doch jemand anderes die Verantwortung als die Fachkraft selbst? Und dann zum Schluss noch Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, 80-Stunden-Kurs, Zertifikat in der Hand und du fragst dich trotzdem, darf ich jetzt so einen Herd anschließen oder nicht? Vielleicht sagt dir die Elektrofachkraft, die es nicht besser weiß, erstmal, darfst du nicht, weil. Und bevor ich starte, beantworte ich dir die Frage, warum ist das überhaupt wichtig für dich, lieber Zuhörer? Weil genau in solchen Punkten entschieden wird, ob du bei einem Unfall als Profi dastehst oder als der Depp, der angeblich alles falsch gemacht hat. Es geht am Ende auch wieder um Haftungsfragen. Und weil viele Chefs, viele Azubis und leider auch viele Elektrofachkräfte, / verantwortliche Elektrofachkräfte, was der Unterschied da ist, habe ich auch mal eine Podcast-Folge zugemacht, völliges Chaos im Kopf haben oder es einfach nicht besser wissen, hört ihr jetzt genau hier rein. Denn du musst verstehen, wenn du 5 verschiedene Elektroniker fragst, kann es sein, dass du am Ende 8 verschiedene Meinungen hast. Und deswegen gehen wir direkt mal rein in die VDE 0701 702. Und zwar, das ist ja der Alltag, der dir den Hintern retten kann. Geräteprüfung, na, VDE 0701 und VDE 0702. Das sind Normen für elektrische Geräte, die schon im Einsatz sind. Sprich Kaffeemaschine, Bohrmaschine, dein Rechner, der Kühlschrank auf Arbeit, Verlängerungsleitung. Sprich für alles, was einen Stecker hat. So hat es mir zumindest mal einer von der Stadt gesagt. Und da habe ich für dich die Quelle 1. Und die ist von der Fachkräfteschmiede. Ganz vereinfacht erstmal. Die DIN VDE 0701 ist für die Prüfung nach einer Reparatur oder Änderung von einem Gerät. Weil du kannst ja ein Gerät ändern, ohne es reparieren zu müssen. Die DIN VDE 0702 allerdings, die regelt jetzt die Wiederholungsprüfung während der Lebensdauer. Also das heißt, das eine ist nach der Reparatur oder Änderung, das andere ist nach einem bestimmten Prüfintervall. Und früher war es so, diese VDE war zusammen, 0701 / 0702. Da hat man sich gedacht, okay, komm, sind dieselben Prüfungen, komm, mach zusammen, ist Hammer was gespart. Bürokratie lässt den besten Deutschland aller Zeiten grüßen. Wir haben das Ganze getrennt. Ja? Also die neue Normung dahinter oder die neuen Normen dahinter sind zum einen die DIN EN 50678 bei der VDE 0701, das musst du jetzt nicht auswendig können, habe ich alles in Quelle 1, und die DIN EN 50699 bei der VDE 0702. So, und eine schöne Zusammenfassung, wie gesagt, habt ihr da auch, was die Typintervalle zeigen. Denn man hat da zum Beispiel 3 Typintervalle in Deutschland so üblich, das ist einmal 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate. 6 Monate sagt man bei harter Beanspruchung, 12 Monate bei normaler Beanspruchung und 24 Monate bei leichter Beanspruchung. Jetzt sagt sich der ein oder andere, ja, hört sich ja erstmal schön an, ist aber genauso schwammig wie unsere ganzen Gesetze. Da kann man ja irgendwie immer was reininterpretieren und das so auslegen, wie man es gerne möchte. Deswegen möchte ich hier mal ein bisschen Klarheit schaffen. Also, wenn du einen Bohrhammer auf Baustelle, eine Flex in der Werkstatt oder eine alte Kabeltrommel, die du auf Baustelle irgendwie im Dreck ständig quälst, heißt das definitionsgerecht harte Beanspruchung. Heißt auch Prüfung alle 6 Monate. Also alles, was, ich sag mal, täglich Prügel kriegt, wird mindestens 2-mal im Jahr gründlich durchgemessen, bevor es dir oder einem Kollegen um die Ohren fliegt. Und das ist verdammt wichtig. Ja, deswegen muss da auch schon geschaut werden, ist das eine harte Beanspruchung? Und es geht ja um deine Sicherheit. Klar, kostet alles Geld, aber nehmen wir mal den Vergleich, du hast eine Krankenversicherung und du bezahlst auf einmal 50 Euro mehr. Du hast 50 Euro jetzt im Monat, ja, wir haben eine gute Erhöhung, du bezahlst diese 50 Euro im Monat mehr. Das sind 500 Euro im Monat, sind 600 Euro im Monat. So. Lässt sich einfach rechnen mit 50 Euro. So, das sind 600 Euro im Jahr, wo du dir so denkst, boah, brauche ich das alles? Kann ich halt einfach in den günstigeren Tarif wechseln? Kannst du machen. Solange du fit bist, solange alles cool ist, sind diese 600 Euro, wenn du die so packst und ich sag mal in Bitcoin oder in Silber, in Gold, in irgendwas investierst, wo der Wert tendenziell eher steigt, wie dass du das Geld rumliegen lässt, ne, und so weiter, dann ist das cool. Dann hast du mit den 600 Euro gespart, weil du sagst, ey, warum soll ich mich denn überversichern? Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du jetzt einen Unfall hast, du brauchst eine neue Hüfte, du brauchst neue Zähne, du brauchst, you name it, du hast einen schweren Unfall, dann sind 500 Euro mal schnell nix. Wenn du dann Dauerbehandlungskosten hast, irgendwelche speziellen Medikamente brauchst, dann sind 500 Euro absolut gar nichts, weil dann kommt auf ein Batzen diese dicke, fette Rechnung von mehreren tausend Euro und du denkst dir, boah, hätte ich doch mal nicht den Tarif gewechselt. Jetzt muss ich so viel dazu steuern, das war's mit meinem Notgroschen oder mit anderen Assets. Deswegen auch hier bei der Prüfung, wenn du sagst, alle 6 Monate, weil harte Beanspruchung, wenn nichts passiert, ist alles cool. Ja, klar, dann ärgert sich auch keiner. Aber wenn etwas passiert, das ist immer schon so gewesen, dann wird gefragt, hätte man das nicht prüfen können? Deswegen harte Beanspruchung. So, dann hast du die normale Beanspruchung nach der harten Beanspruchung. Normale Beanspruchung ist jetzt, wenn ein Gerät ganz normal geschützt wird, zum Beispiel genutzt wird, zum Beispiel Staubsauger im Betrieb, Verlängerungsleitung in der Werkstatt, in der sauberen Werkstatt oder Kaffeemaschine im Pausenraum. Heißt, dann müsste das Ganze alle 12 Monate geprüft werden, also einmal jährlich. Da wird nämlich geprüft, ob das Gerät elektrisch noch so fit ist, im Prinzip wie dein Auto beim TÜV, bevor du es weiter auf die Leute loslässt. Und auch das sollte nicht außer Acht gelassen werden. Beispiel jetzt auch wieder aus meiner Praxis. Hat eine Kaffeemaschine im Lehrerzimmer und die wurde im August geprüft, ist durchgekommen und 2 Monate später war dann das Heizelement unten durch. Dann war eine Leitung ab und wir hatten einen Körperschluss. Witzigerweise, und das muss ich euch einfach erzählen, das ist die Küche im Lehrerzimmer, kein FI bei diesem Stromkreis verbaut. So, glücklicherweise wurde aus diesem Körperschluss ein Erdschluss und dann hat die Sicherung ausgelöst. Alles cool. LS hat ausgelöst und ich konnte den auch nicht mehr reinmachen. Das ist eine Kaffeemaschine, 6 kW, läuft auf 3 Phasen. Das heißt, 2 liefen noch, eine lief nicht. Alles gut. So, Giancarlo the Teacher hat sich dem Ganzen angenommen, hat natürlich diese ganzen Analysen gehabt oder währenddessen, ne, zusammen mit dem Hausmeister. Gut, das Ding jetzt läuft wieder, aber ihr seht, diese Prüfung, die wird einmal im Jahr gemacht. Es kann sein, okay, 2 Monate vorher war noch alles cool und dann auf einmal hast du das Problem. Jetzt, nachdem das Gerät wieder installiert ist, müsste eigentlich nochmal geprüft werden. Bis aber einer vom öffentlichen Dienst sich dazu genehmt, in eine Schule zu kommen, um das Ganze zu prüfen, könnt ihr lange warten. Deswegen schaut bitte, dass ihr diese Prüfungen regelmäßig macht. Es geht um eure Sicherheit. Denn wenn bei diesem Körperschluss nämlich einer dran gepackt hätte und der hätte eine geflankt bekommen, wäre im Krankenhaus gelandet, hätte irgendwelche bleibenden Schäden. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Okay. Und dann kommen wir zur leichten Beanspruchung, das heißt, da musst du alle 24 Monate, sprich alle 2 Jahre prüfen und leichte Beanspruchung. Das bedeutet jetzt, wenn ein Gerät ein gemütliches Leben im Büro hat, ja, beispielsweise ein PC, ein Drucker, eine Schreibtischsteckdose, da hast du alles trocken, sauber, ohne dass das Ganze jetzt grob behandelt wird. Das heißt, dass da irgendwie die ganze Zeit dran rumgehackt wird, wie bei einer Kaffeemaschine, wo immer mal wieder ein bisschen rumgerüttelt wird. Und natürlich erst recht nicht wie bei einer Flex oder bei einem Bohrhammer. Klar kann man auch hier wieder sagen, PC, yo, mache ich den, weil benutze ich ja auch täglich. Ja, wenn ich dir jetzt gleich sage, worauf es ankommt, wirst du merken, A, es kostet ja Geld, den Prüfer kommen zu lassen und B, musst ja irgendwo auch die Katze im Dorf lassen, ne? Heißt nicht so, aber ich weiß, die Kuh durchs Dorf jagen. Also, alles, was nur im Büro steht und keinen Stress hat, so solltest du dir das eher merken, wird ungefähr alle 2 Jahre geprüft. So wie ein Gesundheitscheck, damit kleine Fehler bei dir auch am Körper nicht unbemerkt bleiben. Also wichtig für dich ist jetzt zu wissen, das sind keine starren Grenzen, sondern mehr Richtwerte. Und für alle Paragraphenreiter habe ich dann noch zur Info die Quelle 2. Nämlich, habe ich ja gesagt, früher gab es ja die Doppelnorm, nämlich DIN VDE 0701-0702. Und die ist heute aufgeteilt in 2 getrennte Normen. Heißt einmal für die VDE 0701, Prüfung nach Reparatur, und die 0702, Wiederholungsprüfung während der Nutzung, also diese 6, 12 und 24 Monate. Also früher hast du einen dicken Ordner gehabt, und jetzt hast du 2 einzelne Hefte einfach, ja. Inhaltlich gehört es zusammen, normativ sind es 2 getrennte Normen. Nur, dass wir das raus haben, damit nicht irgendeiner jetzt kommt, hey, du hast es so und so gesagt, Quelle 2, gerne für unsere Paragraphenreiter. Okay, gehen wir weiter. Und zwar früher Prüffristen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel. Da habe ich nämlich für dich die Quelle 3, denn die Prüffristen, diese 6, 12 und 24 Monate, die legt ja nicht die Elektrofachkraft fest oder auch nicht und erst recht nicht die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Eine Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeiten ist sozusagen der Trainingspartner, aber nicht der Coach. Die Prüffristen für diese ganzen Gerätschaften, und das ist jetzt der Punkt, wo ich jetzt sage, kostet Geld, man muss es selber in seinem eigenen Ermessen sagen, okay, was passiert, dann müssen wir das denn jährlich machen oder alle halbe Jahr, dass die Prüffristen legt der Unternehmer fest, zusammen mit einer Elektrofachkraft im Sinne der DIN VDE 1000-10 oder eben der verantwortlichen Elektrofachkraft, also dem Silberrücken, ja. Und natürlich auch auf Basis von Gefährdungsbeurteilung, DGUV Vorschrift 3 und den passenden VDE-Normen, ja. Also der Unternehmer, dein Arbeitgeber, der dir das ganze Gerätschaften zur Verfügung stellt, der legt diese Prüffristen fest. Der muss wissen. So, und dann holt er sich eine Fachkraft und die Fachkraft sagt, ah ja, Chef, also eigentlich müssten wir schon hier nochmal drüber gucken. Und klar, knirscht er mit den Zähnen und kneift die Backen zusammen, aber bevor mir als Arbeitnehmer irgendwas passiert, ich habe einen Ausfall vielleicht sogar, die BG kommt, ist wie der Fall mit der Krankenkasse, es braucht nur einen Fall und dann wird es richtig teuer. Tut natürlich im ersten Moment weh, diese Kosten zu tragen, aber es macht ja Sinn. Und eine aktuelle Übersicht zur Betriebsmittelprüfung 2025 habe ich dir in Quelle 4 habe ich dir die verlinkt, ja, ziemlich klar. Es geht nämlich um ein Zusammenspiel aus DGUV Vorschrift 3, Betriebssicherheitsverordnung, technische Regeln, Betriebssicherheit, also die THBS und den VDE-Normen. Und da steht so ein bisschen auch der Ablauf der Betriebsmittelprüfung, ja, Vorbereitung, Sichtprüfung, Messung und Test, Dokumentation und Maßnahmen. Ja, darunter natürlich diese ganzen Unterpunkte. Und da habt ihr auch drinstehen, welche Betriebsmittel müssen geprüft werden. Da habt ihr beispielsweise ortsveränderlich, ja, Laptop, Kaffeemaschine, Bohrmaschine, ortsfest, Steckdose, Lichtinstallation, stationär, Produktionsmaschinen, Kühlanlagen und nicht stationär, so ein Baucontainer oder Messestände. Das sind alles so Sachen, die sollten regelmäßig geprüft werden. Und dann natürlich auch was, ja, also ortsveränderliche Betriebsmittel im Büroumfeld, alle 24 Monate, das ist, was ich auch gerade gesagt habe, ortsfeste Betriebsmittel sogar alle 48 Monate, also da müsst ihr nicht mal das machen. Wie gesagt, die VDE 0701, 702er, diese Wiederholungsprüfung nach Instandsetzung beziehungsweise in diesen Prüfintervallen, die richten sich ja eher an diese Handgeräte, ja, also ortsveränderliche Geräte. Deswegen habe ich nur bis 24 Monate was gesagt. Okay, also nochmal, die Normen sagen dir jetzt, wie du prüfst und die DGUV Vorschrift 3 sagt dir, dass du überhaupt regelmäßig prüfen musst. Und das ist eben dieser kleine feine Unterschied, aber die spielen zusammen, ja. Und zur DGUV Vorschrift 3 habe ich natürlich auch für dich in der Quelle Nummer 5, nämlich in der aktuellen DGUV-Information von 2025 steht nämlich ganz klar, der Unternehmer, das steht in der Quelle 5, der Unternehmer muss dafür sorgen, dass elektrische Anlagen und Geräte nur im sicheren, ordnungsgemäßen Zustand betrieben werden und geprüft wird, ausschließlich von qualifizierten Personen und eben nicht von irgendeinem Hobbybastler. Ja, das heißt, du kannst nicht einfach sagen, oh, ich habe hier das Messgerät, lest dir mal die Anleitung durch, du prüfst es jetzt. Funktioniert leider nicht so. Merkt ihr also, nicht die Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten trägt am Ende die Gesamtverantwortung, sondern immer der Unternehmer. Ich weiß, es hört sich erstmal böse an, auch wenn man im Punkto Selbstständigkeit, man macht einen Meister, man ist dafür verantwortlich, aber du wirst ja dahingehend ausgebildet. Ich meine, du machst das ganze Jahr und du kannst diese Gefahren ja abschätzen und dementsprechend kannst du auch die Kohle verlangen. Und ja, klar, es kann dir keiner was sagen. Auf der anderen Seite bist du doch schwer gebunden und musst hier eine Rechnung schreiben. Ich will es halt nicht schönreden. Ja? Meister haben und sein ist schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, es ist immer wieder dasselbe. Also es gibt dieses Dreieck, glaube ich, wo du auf der einen Ecke, dein Job macht Spaß, der Job ist legal und der Job bringt dir sehr viel Kohle ein. So, und du kannst niemals alle drei haben. So, wenn er dir Spaß macht und bringt dir Kohle ein, dann ist er nicht legal. Ja, und so weiter. Also ich glaube, ihr kennt das Dreieck oder wenn ihr noch nicht, dann googelt es mal. Das ist interessant. Okay. Jetzt aber die Frage, die mir hier gestellt wurde, nachdem ich diese Infos an die Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten weitergegeben habe, ist nämlich, wie ist das eigentlich in anderen Ländern gehandhabt? Also diese Wiederholungsprüfung, 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate. Und ich sag's mal so, Deutschland macht beim Prüfen eher Bodybuilding. Ja, schwere Gewichte, klare Regeln, viel Dokumentation. Viele andere Länder, wie soll ich sagen, im Gegensatz zu Bodybuilding machen die eher Yoga. Ja, fühlt sich gut an, du kommst nicht ins Schwitzen, machst es, wenn du mal Bock hast, wenn du dich danach fühlst. Und keiner weiß aber genau, ob das jetzt reicht oder nicht. Und mir ist bewusst, dass ich viele Yogis jetzt aufhetze, aber ich denke mir aus, was sollen sie kommen mit ihrem Pommesärmchen und Beschimpfungen im Dauerstimmbruch? Nee, weiter im Text. Also, Quelle 6 habe ich für dich. The Ultimate Guide to PAT Testing. So, und zwar, in vielen EU-Ländern gibt es auch Sicherheitsvorschriften. Klar, und auch in anderen Ländern, also auch Nicht-EU-Ländern, UK, USA, okay? Das sind jetzt die beiden Beispiele, die ich mal rausgesucht habe. Aber keine hat so harte Kombination aus gesetzlicher Unfallversicherung, DGUV-System, individueller Gefährdungsbeurteilung und klaren VDE-Prüfabläufen wie Deutschland. Wie gesagt, der Bodybuilder. So, und jetzt kommen die Yogis. Ja, international wird nämlich gerne auf Herstellerverantwortung und General Safety gesetzt, ja, aber keine konkreten Prüffristen wie Baustelle alle bis 3 bis 6 Monate findest du so klar wie bei uns eher selten. In UK gibt es nämlich zwar das bekannte PAT-Testing und PAT, ja, habe ich dir die Quelle 6 ja gegeben, heißt Portable Appliance Testing, also die Prüfung von ortsveränderlichen Geräten. Das ist PAT, also die VDE 0701 in UK. So. Und hier gibt es aber keine feste gesetzliche PAT-Testhäufigkeit. Also die Art und Häufigkeit der Prüfung legt laut dieser Quelle auch oder grundsätzlich der Duty Holder, also der Verantwortliche, dem das gehört, ja, beziehungsweise der das seinen Mitarbeitern rausgibt, nach einer eigenen Risikobewertung fest. Wörtlich steht nämlich dort sinngemäß, und zwar, muss ich dir gerade mal raussuchen, damit du die Textstelle auch hast. Da ist es. There is no need to proceed with this electrical test. It has already failed. Nee, das war's nicht. Warte. Da steht drin, there is no fixed legal PET testing frequency in the UK. Frequency should be set by the duty holder after a risk assessment. Also, er muss das nach eigenem Ermessen festlegen. So, und dann habe ich noch das OSH, den OSH Act of 1970, also jetzt kommen wir zu den USA. In den USA schreibt nämlich dieser OSHA, also dieser Occupational Safety and Health Administration, sprich die US-Behörde für Arbeitsschutz, und die schreibt im sogenannten General Duty Clause nur Folgendes, und zwar, der Arbeitgeber muss einen Arbeitsplatz frei von anerkannten Gefahren bereitstellen, die zu Tod oder schweren Schäden führen können. Und wenn ich das so raushöre, bei den Amerikanern mit den Geräten oder auch bei UK, es kommt mir so ein bisschen vor wie beim TÜV in Deutschland. TÜV sagt alle 2 Jahre. Obwohl dein Auto vielleicht nur gestanden hat. Alles cool, alles bestens. Und in Amerika heißt es, ja, kriegst TÜV, wenn Licht und Bremse, alles cool. So, Motor läuft, ja, dann kannst du dir aber Hörner aus Auto machen, du kannst dir das Ding breit, groß, hoch machen, ist egal. Hauptsache, 3, 4, 5 Sachen funktionieren. Jetzt mal überspitzt gesagt, ja. Und das ist hier ähnlich, ja. Also von festen Prüffristen für Handgeräte steht nämlich in diesem OSH gar nichts. Also du hörst es raus. Deutschland ist da ziemlich konservativ und meiner Meinung nach, also ganz, ganz ehrlich, in der Elektrotechnik ist das auch eine gute Sache. Denn Prüfung nervt, ja, bin ich bei dir. Aber Strom diskutiert nicht. Strom
haut einfach rein. Und wenn du international unterwegs bist, dann merk dir bitte, im Ausland gelten andere Normen, andere Kulturen. Oft weniger konkrete Prüffristen. Da darfst du nicht davon ausgehen. Allein schon, wenn du die Elektroinstallation an Straßenlaternen und so weiter siehst, die ganzen Wäscheleien, die da gespannt sind. Man lächelt, man schaut hin und denkt sich, ja, irgendwie funktioniert es ja doch. Ich hätte keinen Durchblick da, aber bitteschön, ich bin hier im Urlaub. Erwarte aber nicht, dass die deinen Prüffristen, deine VDE-Normen kennen, wenn die nicht in Deutschland sind. In Deutschland arbeitest du hier, gelten für dich auch die deutschen Regeln. Fertig. Und die nächste Frage, die mir dann gestellt wurde, passend dazu war, diese DIN-Norm und VDE-Sachen, das ist doch nur was für Deutschland, oder? Ja und nein. Pass auf. DIN und VDE sind ja deutsche Normengremien. Also DIN bedeutet Deutsches Institut für Normung. Ja, normt alle möglichen Papierformate. Ja, DIN A4, Schrauben, also DIN und so weiter, ne, Dämmstoff, was auch immer. Da gibt's, für alles gibt es eine DIN, ja, Deutsche Institut für Norm. Und dann gibt es, oder Normung, um es ganz korrekt auszudrücken. So, und dann hast du die VDE, also der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Der ist spezialisiert auf Elektrotechnik und, wen hätte es gedacht, Informationstechnik. So, und viele elektrotechnische Normen laufen als DIN-VDE. Oder als EN oder IEC Pendant, also EN European Norm oder IEC International Electrotechnical Commission, ja, auf Europa und Welt, also bezogen. Ne? So, und dann hast du jetzt hast du die EN und die IEC und dann kommt eben Deutschland, du musst das von oben nach unten, Welt, Europa, ne? Welt, Kontinent und dann kommt Deutschland, ja, also IEC, EN, DIN VDE. So. Und so haben die Deutschen im Prinzip nochmal mehr reingehauen, weil bei uns ganz sicher, ja, wie viel Deutsche brauchst du, um eine Glühlampe zu wechseln? Ein, wir sind effizient und haben keinen Humor. So, rechtlich entscheidend ist aber etwas anderes, und zwar die Geschichte mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, was ich immer mal wieder in meinen Schulungen dann bringe. Und zwar ist es so, ich habe das hier ein bisschen groß. Das muss ich gerade mal ändern. Also eine Architektenkammer in NRW hat 2025 sehr klar aufgearbeitet, Quelle 8. Die Normen sind zwar privat erstellte technische Regelungen, werden aber von Gerichten meistens als anerkannte Regeln der Technik behandelt. Und das ist jetzt wichtig für dich. Das heißt nämlich, wenn etwas nach DIN-VDE ausgeführt wurde, wird im Streitfall meist auch vermutet, das ist der Stand der Technik und ist auch fachgerecht. Normen sind ein Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten, sobald sie sich in der Praxis bewährt haben. Das heißt, wenn da irgendwas gemacht wurde, wird davon ausgegangen, okay, das muss so sein, das ist sicher nach dem Stand der Technik. Übersetzt im Baustellendeutsch heißt das, DIN-VDE ist nicht nur eine Empfehlung, sondern im Prinzip dein Schutzschild vor Gericht, wenn etwas kaputt geht oder wenn es mal knallt. Wenn du bewusst jetzt gegen die Norm arbeitest, kurze Werbung in eigener Sache. Am 12.03. bin ich live auf der Light & Building in Frankfurt am Main und beim Power Festival. Dort bin ich gleich auf zwei Bühnenslots gebucht. Und zwar einmal im Power Azubi Talk von 13.30 Uhr bis 13.55 Uhr und später im Power Panel von 15.40 Uhr bis 16 Uhr. Es geht um die Zukunft des Handwerks und wie ich das so sehe, zusammen mit anderen Experten. Nachwuchs und Zukunft im Elektrotechnik-Handwerk. Zwischen Halle 8 und Halle 9. Und jetzt kommt's. Jeder, der mit mir auf der Light im Building ein Selfie macht, das Bild in seiner Instagram-Story teilt, den Elektrotechnik-Podcast markiert, zwei Freunde verlinkt und meinem Kanal folgt, nimmt automatisch an einem tollen Gewinnspiel teil. Unter allen Teilnehmern verlose ich nämlich drei exklusive Lernpakete für deine Ausbildung und oder Meistervorbereitung in der Elektrotechnik. Also, wenn du auf der Light & Building bist, komm vorbei, sag Hallo, mach ein Selfie mit mir und sicher dir die Chance auf dein Lernpaket. Alle Details findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Und jetzt weiter, viel Spaß mit der Podcast-Folge. Brauchst du sehr, sehr gute Argumente, sonst bist du in der Haftung. So, und jetzt die Kerninfo nehme ich daraus. Die Norm gilt nicht nur für Elektroniker in Deutschland, sondern für alle, die hier in Deutschland an elektrischen Anlagen arbeiten. Ja, also Elektroniker, Mechatroniker mit Elektroanteil, Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten, verantwortliche Elektrofachkräfte, Dienstleister, Sachverständige, you name it. Wer in Deutschland im Netz oder an Anlagen arbeitet, spielt nach deutschen Regeln, egal aus welchem Land der Pass ist. Bitte merkt euch das. Und das macht eben unser Fach so viel anspruchsvoller als den Maler, den Lackierer, den Schreiner, den Schlosser. Egal, wer hier ist, hat sich an die deutschen VDE-Normen zu halten. Und deswegen geht es auch absolut gar nicht, dass einer mit gebrochenen Deutschkenntnissen, also nicht mal mindestens B2-Niveau und höher, wäre besser, Elektrotechnik lernt. Weil du musst das ja auch verstehen. Ich kann dir nicht ein Bild zeigen von VDE, von DIN. Klar kannst du das in der Ausbildung hier lernen, aber trotzdem am Ende des Tages musst du die Fachbegriffe können, du musst die Sprache können und du musst hier diese Arbeiten sauber ausführen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, denn ich werde, ohne Scheiß, ich werde auf Instagram, ich weiß nicht, wer sich den Scherz macht, da werde ich schon irgendwelchen Marokkanern oder Syrern angeschrieben, und die fragen mich, ob ich eine Ausbildung hier anbiete. So, die sind in Marokko, die haben Elektrotechnik, haben so ein Praktikum gemacht und die würden gerne die Ausbildung machen bei mir. Haben irgendwie schon B2-Niveau und ich denke mir so, Dicker, komm erstmal hier an. Ja, so, ey, du kannst dann einfach sagen, oh, ich möchte jetzt die Ausbildung machen, ich bin Marokkaner, ich will Elektrotechnik lernen. So, nee, Leute, so ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und jetzt kommen wir nämlich zu einer sehr guten Nachfrage dazu, nämlich, woher soll jetzt zum Beispiel, wenn du aus dem Ausland bist, gerade Grenzgänger, der Luxemburger, der Schweizer, der Pole, der Tscheche, der Franzose, dieser französische, luxemburgische oder polnische Elektriker, die deutschen Regeln überhaupt kennen. Ja, vielleicht hat er davon mal gehört. Oh, Deutschland, ein bisschen anders, du. Ganz klare Antwort von mir, der weiß das nicht automatisch. Und jetzt kommt der konservative Kern der Sache, und zwar Verantwortung. Nur wer trägt jetzt die Verantwortung, ist auch die Frage. Quelle 9 gibt darüber ein bisschen Auskunft. Ja, Anerkennung ausländischer Qualifikationen im Elektrohandwerk, Chancen und Herausforderungen. Denn aktuelle Fachartikel sagen eindeutig, der ausländische Abschluss ist nur die Basis. Der deutsche Arbeitgeber oder dein Arbeitgeber, der den Auftrag in Deutschland annimmt, muss jetzt prüfen, ob die Person die Anforderungen nach DIN VDE 1000-10 an eine Elektrofachkraft auch wirklich erfüllt. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, das heißt, du hast da einen Franzosen, der ist Elektrofachkraft, der hat in Frankreich, hat er schon sau viele Sachen installiert und toll gemacht, alles super. Der hat aber nach französischen Normen hat der gehandelt, nicht nach den deutschen Normen. Wir haben ja gesagt, hier ist der Bodybuilder, hier ist ein bisschen strenger. So, und jetzt kommt er hier rüber und möchte dasselbe machen. Vergisst vielleicht aber Nuancen. Und dann passiert was. Dann ist nicht dieser Elektroniker für verantwortlich am Ende. Klar, stehen wir mit einem Bein im Knast, aber dein Arbeitgeber hätte dafür sorgen müssen, weil du wusstest es ja nicht besser. Du hast nach bestem Wissen Gewissen gehandelt, deine Basis. Aber dein Arbeitgeber hätte dafür sorgen müssen, okay, du gehst jetzt nach Deutschland, jetzt musst du die Schraube so festziehen. Jetzt muss der Wert, diese und diesen Messwert musst du haben. Die Spannung muss so hoch sein, die Niederohmigkeit, Isolationswiderstand, you name it. Diese ganzen Messwerte müssen jetzt passen für diesen Raum. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn der Elektriker das nicht weiß, was muss dein Arbeitgeber machen? Genau, er muss dich da drin einweisen. Wenn dein Arbeitgeber natürlich, ich sag mal, ein Bürofritze ist, dann hat er dafür zu sorgen, dass du die Schulung, ja, also Nachschulung zu besorgen hast, ja, wenn eben nationale Normen, Sprache und Regelwerke fehlen. So, und da gibt es Schulungen für aus dem Ausland, damit du hier in Deutschland die Arbeitsaufträge annehmen kannst, weil wir haben ja Fachkräftemangel. So, dann holen wir uns natürlich das Zeug aus dem Ausland und dann natürlich muss ich diese Schulungen geben. Ist das nicht doch? Das ist doch mal ein Geschäftsmodell, oder? Hört das mal raus. So, dann kommen auf einmal IHK, Handwerkskammer und so weiter, ja, die kleinen Unternehmer alle noch ausnehmen mit ihren blöden Zeitschriften und schlechten Schulungen. Also bei der IHK wird so viel Müllschulung und die wollen richtig Kohle dafür haben. Aber hey, ja, nicht nur. Leute, ich will jetzt nicht alles bashen und haten, ja, aber Also wenn ich mir schaue, Digitalfortbildung bei IHK und dann sind da irgendwelche älteren Herren, wo man sich so denkt, das sind Digital Natives eher und die wollen mir erklären, wie die Welt funktioniert, gerade was KI oder sonst was angeht. Schwierig. Okay, aber anderes Thema. In einfachen Worten, der Unternehmer entscheidet am Ende, wer als Elektrofachkraft gilt. Der Unternehmer muss sicherstellen, dass derjenige, den er da auserkoren hat und jetzt nach Deutschland geht, die DIN VDE kennt. Und der Unternehmer haftet, wenn er jemanden loslässt, der die Regeln nicht verstanden hat. Ich meine, du lässt diese Elektrofachkraft da arbeiten und hoffst im besten Fall, da kommt nie wieder was von dem Kunden. Oder der ist vollkommen zufrieden, lässt eine 5-Sterne-Bewertung auf Google da. Wunderbar. Wenn aber irgendwas ist, Kollege, da möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Und für dich, lieber Zuhörer, heißt das jetzt, bist du Grenzgänger aus dem Ausland, dann erwarte von einem seriösen Arbeitgeber, dass er dich in die deutschen Normen einarbeitet. Bist du deutsche Elektrofachkraft oder sogar verantwortliche Elektrofachkraft, dann hast du die Pflicht, Grenzen zu definieren. Sprich, wer darf was, an welcher Anlage, mit welchen Vorgaben. Wenn du da irgendwelche Ausländer kommen lässt und du bist dir nicht sicher, musst du denen auf die Finger gucken. Die grüne Ideologie möchte ja die Grenzen abschaffen. In der Elektrotechnik funktioniert das nicht. Grenzen sind hier verdammt nochmal lebenswichtig. Zwischen Laie und Fachkraft, zwischen darf er das und auf keinen Fall. Merkt ihr das? Okay, nächste Frage ist ja dann aus dem Kurs. Spannungshöhe bei Bahnnetz. Also da hat mich einer gefragt, hier, warum werden jetzt Überlandleitungen weniger hoch gehängt als Hochspannungsleitungen und gibt es da irgendwie Richtwerte, zum Beispiel 1 Meter pro Kilovolt? Erstmal muss ich da aufräumen, Meter pro Kilovolt, das ist von einem Stammtisch, kann man irgendwo als, war mal früher eine Faustformel, glaube ich, schreibt es mal in die Kommentare, also wo diese Idee herkommt. Ich wüsste es wirklich gerne mal, ja. Ich finde es per se. Ja gut, da müsste eigentlich bei einem Bahnnetz müsste es 15 Meter hoch sein. Das passt nicht, weil es ja mit 15 kV, aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Aber fangen wir lieber mal die Reihe an. In Deutschland fährt ja der klassische Bahnstrom mit, wie schon gesagt, Fahrdrahtspannung etwa 15 kV, also 15.000 Volt. Frequenz 16,7 Hertz. So, und da ist es ja so, aktuelle Analysen zum Thema Bahnstrom und Photovoltaik, da hast du, also jetzt in Quelle 11, erklären das sehr schön. Typische Fahrdrahthöhen in Deutschland liegen so um die 5 bis 6 Meter über der Schienenoberkante, natürlich je nach Strecke, Tunnel und Bauart, ne? Und das musst du nicht auswendig wissen, aber du sollst im Kopf haben, okay, Bahnoberleitung eher so 15.000 Volt, Überland Hochspannungsleitungen 110.000 Volt, 220.000, sogar bis zu 380 kV. Also wenn dann das von AKWs gespeist wird, dann hast du schon 380. Das ist die Höchstspannungsebene. Und jetzt zu der Höhe dieser Wäscheleinen, auf der sich die Vögel gerne mal setzen. Dann habe ich für dich dann die Quelle 12, denn es ist ja wichtig zu wissen, wie hoch das Ganze zu machen ist. Also der ein oder andere guckt ja dann sich so ein Hochspannungsmaster an und denkt sich, okay, da sind Isolatoren vielleicht, okay, warum ist das jetzt so und so weit weg? In der Realität gibt es Tabellen mit Mindestabständen vom Boden, Mindestabstände zu Gebäuden, Sicherheitszonen seitlich von diesen Masten und auch den Leitungen und zusätzliche Reserven für Durchhang, weil einmal ist es ja warm, dann hast du Wind, dann ist vielleicht Eis drauf, ja, dann hängt das nochmal ein bisschen mehr durch, wenn es über so eine Schlucht geht. Es ist schon beeindruckend, wenn man überlegt, dass da wirklich die Suppe fließt. Ja, und das aktuelle Merkblatt von Bayernwerk, was ich dir ja in der Quelle 12 verlinkt habe, nennt nämlich konkret zum Beispiel auch einen Schutzabstand von 3 Metern zu unter Spannung stehenden Teilen und Leiterseilen. Hinweis, dass das seitliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind dabei natürlich auch noch zu berücksichtigen ist. Also die können ja nicht nur nach unten, die können ja auch seitlich schön schwingen. Und das Seil durchhängen und Bodenabstand witterungs- und belastungsabhängig sind. Das heißt also, je nachdem wie warm oder kalt es ist, hängen die mal mehr oder mal weniger durch. Und da muss man auch mitrechnen. Und eben, das ist ja der ein oder andere Vogel, aber das ist ja minimal, ja. Aber außerdem wird ein allgemeiner Schutzbereich, 15 Meter zum Beispiel bis 20 kV, 50 Meter bei 110 kV zu beiden Seiten der Leitungsachse angegeben. Das sind alles Sachen, könnt ihr euch durchlesen, nur damit ihr das mal gehört habt, dass ihr mal so ein bisschen was habt. Weil wenn ich sage 15 Meter, 20 kV, da kommt schon mal die Meter pro kV schon hin. Es ist ein bisschen mehr, aber wenn du dann hörst 50 Meter pro, also auf 110 kV, da bist du schon eher bei 2 Meter pro kV. Klar, Bahnleitungen hängen niedriger. Mit ihren 15 kV, die sind ja nur bei 6, 7 Metern. Aber warum ist das so? Naja, die Fahrzeuge haben ja eine definierte Höhe. Die sind ja irgendwo fest. Dann haben sie ja diese Gabeln, die da oben fahren. Okay, alles klar, Kontakt und ab dafür. Der Abstand jetzt zwischen Stromabnehmer und Fahrdraht, der ist entsprechend auch kontrolliert. Und der Fahrdraht ist ja direkt über dem Gleis. Und der hängt jetzt nicht irgendwie durch, sondern da sind ja immer wieder mehrere Sachen, um das Ganze gerade zu halten. Also da siehst du nicht irgendwie eine Wäscheleine oder so. Weil wenn das nämlich ist oder irgendwo ein Riss ist, dann hast du meistens diesen Oberleitungsschaden und dann hängst du irgendwo in einem Bahnhof erstmal fest. So, also ist und du musst auch bedenken, bei der Bahn im Gegensatz jetzt zu einem Hochspannungsmast, da fahren jetzt keine Landmaschinen mit 6 Meter Höhe durch, ja, die jetzt, sag ich mal, quer über ein Gleis rattern. Das passiert einfach nicht. Da gibt es ja die festen Schienenfahrzeuge, die eben dafür gemacht sind, aber dass du, klar, bei Bahnübergängen, da muss man schon mal drüber nachdenken, je nachdem, was da lang fährt, aber selbst dann würdest du nicht mit einem Steiger, würdest du nicht, ja, ihr kennt ja das, ich sage das immer, diese Frage kommt immer dann auf, wenn ich erzähle, mit Potenzialunterschied, wenn du sagst, da ist eine Leitung, warum werden die Vögel nicht gegrillt? Und dann bringe ich das Beispiel, ja, da gibt es ja diese Jugendlichen, die meinen, die müssen auf einem stehenden Zug und müssen ein Selfie machen. Und sobald sie die Hand heben, dann ist Luft eben kein Isolator mehr, der Funke springt über und die werden einmal gegrillt, weil wir haben ja Erdkontakt über dem Waggon und so weiter. Ja, dann ist Feierabend, ne? Also, nur, dass ihr mal wisst, wo das auch herkommt. Bahnoberleitungen hängen niedriger, weil geringere Spannung und weil eben eine definierte Umgebung gegeben ist. Ja? Hochspannungsleitungen hängen entsprechend natürlich 15, 20, 50 Meter und so weiter hoch, da höhere Spannung und zudem unkontrollierte Umgebungen gegeben sind. Also je nachdem, wo du dich gerade befindest, mehr Wind, weniger Wind, Eislast, Wärme und so weiter. Und diese nochmal, die 1 Meter pro kV. Es war mal eine Stammtischfaustformel. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Schreibt es mir gerne mal rein, aber das ist keine Norm. Das ist, ja, ich habe es irgendwo auch mal gehört, aber ihr hört heraus, es passt ja nicht. Okay, jetzt kommen wir noch zum Punkt, auf den du wahrscheinlich am meisten gewartet hast, nämlich habe ich die Quelle 13 reingepackt. Eine angehende Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten hat jetzt den klassischen 80-Stunden-Kurs mit den Inhalten Grundlagen Elektrotechnik, Gefahren des elektrischen Stroms, Schutzmaßnahmen, Prüfen und Messen, Erste Hilfe, Rechtsgrundlagen und am Ende Theorie- und Praxisprüfung. So in der Art wird das von vielen Bildungsträgern ja angeboten, mit klarer Aussicht auf gleichartige, sich wiederholende Tätigkeiten. Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. So, ich zeige dir auch gleich, wie das Ding aussieht, dieses Zertifikat bzw. diese Arbeitsanweisung, die dir dein Unternehmer dann nämlich zur Verfügung stellen muss. Also, die Inhalte habe ich dir mal reingepackt. Das ist jetzt eine von vielen, die decken sich ungefähr. Vielleicht der ein oder andere Punkt ist ein bisschen anders, aber in Quelle 13 hast du schon mal so ungefähr. So, und dann habe ich dir die Quelle 14 nach DGUV-Vorschrift 3, ja, das ist jetzt von der Handwerkskammer, da wo ich es auch unter anderem gebe. Also eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten ist eine Zusatzqualifikation. Das ist kein Titel, es ist eine Qualifikation für Nicht-Elektriker, um eben gleiche sich wiederholende Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln auszuführen, die vom Unternehmer schriftlich festgelegt sind. Also dieser Kurs wird grundsätzlich dann vom Unternehmer an dich gegeben bzw. dir bezahlt. Ja, ich habe jetzt hier bei der Handwerkskammer, was habe ich da stehen, waren es 1500 Euro, glaube ich. Also überleg mal, 80 Stunden, 45 Minuten, 1500 Euro oder mehr. Und das macht er ja natürlich, weil er einen Gedanken hat, okay, bevor ich jetzt jedes Mal einen Elektriker rufen muss oder das hier illegal anschließe und irgendwas passiert und die BG kommt zu mir und nicht die Versicherung bezahlt es einfach, sagt der Arbeitnehmer, okay, weißt du was, ich habe hier einen Küchenbauer oder ich habe hier einen Heizungsbauer, der soll hier immer die Heizung auch elektrisch anschließen dürfen. Der weiß genau das, was er da zu tun hat. Diesen Stecker da anzuschließen, das da irgendwie dran zu machen, der Küchenbauer diesen Herd anzuschließen, das muss der immer machen, aber er darf es rein rechtlich nicht. Deswegen lege ich jetzt die Stunden auf den Tisch, bloß die Kohle, schick den dahin abends und dann ab dafür. Dann darf der das. Und dann im ersten Moment, klar, investierst du im zweiten, dritten, vierten, fünften Moment. Also wenn die 10. Küche angeschlossen ist, dann hast du die Kohle schon lange raus. Dann ist es super, dass der Mann das kann. Natürlich wirst du als Arbeitnehmer dann auch wertvoller für ihn. Ja, auch so eine Sache kommt man vielleicht das ein oder andere zwischen Daumen und Zeigefinger mehr verlangen kann. Nur mal so. Okay, aber jetzt, wie gesagt, du hast jetzt diese 80 Stunden, 45 Minuten plus 1500 Euro auf den Tisch gelegt. Einen 400 Volt Herd beim Kunden anschließen willst du jetzt und dann sagt dir einer, die Leitung liegt schon, ich muss doch nur verdrahten. Darf ich jetzt das Ganze machen oder muss ich vielleicht sogar an den Sicherungskasten? Darf ich an den Sicherungskasten? Und jetzt kommt die drei Dinge, die du dafür brauchst. Also, pass auf. Ich habe dir das mal in der Grafik, habe ich dir das mal gepackt, in dem YouTube-Video. Ich kann das aber auch gerne, wie gesagt, ich lese dir das jetzt mal vor, damit du das weißt. Als allererstes brauchst du die Tätigkeit, die muss festgelegt sein. Sprich, der Unternehmer muss in einer Arbeitsanweisung genau definieren, du darfst Herdanschlüsse nach folgendem Schema durchführen, an Anlagen mit folgenden Rahmenbedingungen, nach folgenden Prüfungen. Wenn du das Ding jetzt natürlich dumm schreibst, dann musst du für jede Waschmaschine, für jeden Waschmaschinentypen, musst du so ein Ding nochmal neu schreiben. Da gibt es schon Formulierungshilfen, dass man da weiß, okay, der kann Waschmaschinen anschließen. Per se ändert sich da ja nicht viel. Genauso wie bei einem Herd. 400 Volt. Die fünf Adern da drauflegen. Ja? PE, N, L1, L2, L3. In der richtigen Reihenfolge, in den richtigen Klemmen. Ich habe einen YouTube-Kommentar bekommen. Warum? Also da war eine Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeiten, der hat da komplett alles verquer gemacht, weil er keine Ahnung von den Farben hatte. Das ist traurig, das ist schwer gefährlich und wenn die Sicherung fliegt, schön. Auf der anderen Seite würde ich mit denen packen, seinen Arbeitnehmer packen und würde sagen, hey, Kollege, was hast du da für eine Pfeife? Entweder macht der gar nichts mehr hier, irgendwas, ja, und ich bezahle hier auch nichts für, weil das geht gar nicht. Er hätte ihm die Bude abfackeln können. Ich habe dir mal das Zertifikat. Hier steht jetzt zum Beispiel Herr Manfred Muster, 24. April 95, hat an einem Lehrgang Elektrotechnik für Monteure teilgenommen und die Abschlussprüfung mit Erfolg bestanden. Also es war damals so Elektrotechnik für Monteure, jetzt heißt es Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeiten. Er hat damit die Qualifikation erhalten, als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten elektrische Arbeiten am, jetzt kommt's, Produkt Biegemaschine 2000 im Rahmen seiner Tätigkeit durchzuführen. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Industrie. Kann auch aus dem Handwerk sein, je nachdem, wo diese Biegemaschine sich befindet. Aber der hat da drin die Einweisung. Der weiß, okay, wenn dieser elektrische Fehler, die kriegen ja die Grundlagen Elektrotechnik, elektrische Fehler, was ist ein Kurzschluss, Körperschluss, Leiterschluss, Erdschluss, kriegen die ja alles gezeigt. Und dann überlegt er sich, okay, das ist bei meiner Maschine. Wenn dieser Fehler auftritt, ist es der Fehler. Wenn das auftritt, ist es das. Ich kann das analysieren. Wenn da der Stecker durchgescheuert ist oder sonst was, dann kann ich den weil ich weiß, was ich hier tue. Dann ist der aber auch nur dafür zuständig, für diese Maschine und in dieser Einweisung, da steht, die Rahmenbedingungen stehen da drin. Dazu auch die Seite 2, da steht nämlich, es dürfen folgende Tätigkeiten ausgeführt werden und je nachdem, wie dein Arbeitgeber das Ding jetzt hier schreibt, darfst du mehr oder weniger. Da steht nämlich jetzt, in Betrieb nehmen, einschließlich der erforderlichen Prüfung, freischalten und absichern einzelne Anlagenteile entsprechend der 5 Sicherheitsregeln, durchführen von Instandsetzungsarbeiten wie Schaltgeräte, Sensoren austauschen und einstellen, Antriebe und sonstige Aktoren austauschen, eingeben und ändern von Betriebsdaten, wieder in Betriebnahme der oben genannten Anlage nach Änderung oder Instandsetzungsarbeiten. Heißt im Klartext, du musst einmal, wie gesagt, Tätigkeit muss festgelegt sein vom Unternehmer. Zweitens, du musst dafür ausgebildet und praktisch auch eingewiesen sein. Es bringt dir ja nichts, nur den Kurs zu besuchen, sondern konkret auch, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Herd, an der Art Anschluss, an der Art Verteilung, dass du das mal gelernt hast, mal gemacht hast und nicht, dass du sagst, oh gut, auf dem Blatt kann ich es jetzt, ich habe doch den Schein. Ja, aber pass auf, ich kann ja auch keinen Kochkurs besucht haben, und indem ich ein Ei in eine Pfanne gehauen habe und dann direkt einen Kugelfisch zubereiten wollen.
der ein oder andere, der sich mit Asien auskennt, weiß. Ein Kugelfisch, da musst du deinem Koch vertrauen können. Ja, wenn da nämlich ein falscher Schnitt gesetzt ist und nur wirklich ganz, dann ist vorbei. Das dürfen ja auch nur ausgebildete Köche. So, und hier ist es genauso. Wenn du nie das gemacht hast, wie willst du dann mit einem allgemeinen Schein dafür denn zulässig sein? Ja, und das Dritte ist, neben der schriftlichen Bestellung, das Dritte ist die schriftliche Bestellung, ja, also du musst schriftlich als Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeit bestellt sein, mit eben genauer Auflistung deiner Tätigkeiten, also das, was ich dir gerade mal so vorgelesen habe. Und wenn diese drei Dinge jetzt erfüllt sind, kann eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten sehr wohl einen Herd anschließen unter den definierten Bedingungen. Was du in der Regel als Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeiten ist, also nicht darfst, das ist sowas wie gesamte Hausinstallation, Plan ändern, neue Stromkreise in der Verteilung auflegen, Selektivität, Kurzschlussfestigkeit, Schleifenbilanz oder das Gesamtnetz bewerten, hast du keine Ahnung von. Das ist nicht dein Gebiet. Das ist nicht mehr festgelegte Tätigkeit, das ist eine Elektrofachkraft. Ja? Also schau, dass du wirklich nur das machst, Dienst nach Vorschrift. Und ich finde das absolut legitim und gut in dem Fall. Ja? Und jetzt habe ich noch Quelle 15 für dich, die letzte Quelle. Da ist es nämlich nochmal. Was darf eine Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten? Ja? Der Herdfall ist, ich sage mal, eine typische Grauzone. Ist die Leitung jetzt, also hör mal zu, ist die Leitung jetzt bereits gelegt, fachlich installiert, abgesichert, geprüft? Und es geht in Anführungsstrichen nur um das Anschließen eines Geräts. Dann kann das durchaus eine festgelegte Tätigkeit sein. Geht es jetzt aber um den Umbau der Verteilung, Änderung von Absicherung, Querschnittsfragen, du musst eine neue Leitung ziehen, dann bist du schnell außerhalb deines Bereichs. Dann musst du das wieder abgeben, dann darfst du das einfach nicht. Also du kannst nicht der Kunde rufen und sagen, ja, ich will auch noch einen Herd angeschlossen haben. Du fährst da hin und guckst dir das an, ja, wo ist denn die Leitung? Und dann sagt er, ja, Sie sind doch die Fachkraft, können auch eine Leitung ziehen. Hier sind die drei Sicherungen, die habe ich schon besorgt. Leg sie dir am besten noch so auf den Tisch, im Karton noch von Hager oder sonst wem. Und dann, bitteschön, dann sagst du, tut mir leid, das darf ich nicht. Es muss alles gelegt sein. Der Elektriker nimmt nochmal ein paar Euro fürs Anschließen, die hättest du dir jetzt sparen können, indem ich sage, ey, ich komme jetzt mit der Küche, aber so musst du den Elektriker nochmal rufen. Ja, bis der da ist und was der mich kostet, ja, Pech gehabt, das hättest du dir jetzt überlegen müssen. Aber bevor du in den Knast gehst, weil irgendwas ist oder du keine Ahnung davon hast und dann eine Leitung ziehst, was du in deinen eigenen vier Wänden machst, Gott bewahre, ich würde es dir nicht empfehlen, ist aber trotzdem noch deine Sache, aber wenn du zum Beispiel in der Mietswohnung bist und dann irgendeinen Mist machst, ohne Absprache mit der, ist auch so eine Sache. Also Achtung, Gewährleistung ist keine, ich sag mal, magische Eigenschaft von einem Meisterbrief, sondern eine Vertrags- und Haftungsfrage des Betriebs. Entscheidend ist nämlich, ob der Betrieb eine ordnungsgemäße Leistung nach Stand der Technik, wir haben drüber gesprochen, erbracht hat und nicht, ob du ein bestimmtes Zertifikat hübsch eingerahmt an der Wand hast. Ergo, so eine Elektrofachkraft, festgelegte Tätigkeiten heißt jetzt nicht, ich darf nichts, sondern ich darf genau das, was klar festgelegt, geübt, geprüft und schriftlich mir übertragen wurde. Das ist so und da ist Dienst nach Vorschrift vollkommen legitim. Also wenn dein Chef das nicht sauber geregelt hat, ist das kein Sicherheitskonzept, sondern mehr so, ich hoffe mal, dass immer gut läuft. Und Hoffnung ist kein Schutzkonzept, weder im Training noch im Schaltschrank. So, jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen, was du in dieser Folge, die auch schon wieder über 50 Minuten hat, gelernt hast. VDE 0701, VDE 0702 und die DGUV Vorschrift 3. Die Normen definieren das wie, die DGUV und die Betriebssicherheitsverordnung, das ob und wie oft. Ja, denk dran mit diesen Prüfintervallen. Deutschland ist beim Prüfen streng, ist aber auch irgendwo gut so, würde ich sagen, gerade im elektrotechnischen Bereich. DIN und VDE, das sind nicht einfach Empfehlungen, sondern in der Praxis der Maßstab für anerkannten Stand der Technik. Spätestens, wenn es vor Gericht geht, wird gefragt, nach was haben sie das denn gemacht? Und nach meinem Gefühl. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Das geht 100-mal gut, einmal falsch. Und wenn du das eine Mal bist, möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Also, wer bewusst dagegen arbeitet, spielt mit Haftung und mit Menschenleben. Und das Dritte, was du gelernt hast mit den Grenzgängern, ja, also ein Elektriker aus Luxemburg, Polen, Schweiz, Tschechien, Belgien, Frankreich, kennt deutsche Norm nicht automatisch. Ja? Der Unternehmer in Deutschland bzw. der Auftraggeber muss eben sicherstellen, dass diese ausländische Fachkraft nach unseren Regeln am Ende auch arbeitet. Viertes, Bahnnetz und Leitung. Ja? Also Bahnstrom läuft mit 15 kV, 16,7 Hertz und dementsprechend mit anderen Umgebungen, wie zum Beispiel auch die Freileitungen, 110, 220, 380 kV, wo ja Wind, Wetter, Eislast und so weiter herrschen. Und darum hängen Dinge unterschiedlich eben hoch, also diese Leitungen. Und das fünfte ist die Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeiten. Das ist kein Alibi und auch kein Witz und auch nicht nur eine Hilfskraft, sondern eine ernsthafte, aber begrenzte Qualifikation. Und das ist zu Recht so und das ist auch gut so. Ich meine, wenn du mehr Verantwortung hast, auch mehr Kopf. Ja? Was darfst du, steht in der Arbeitsanweisung, in deiner Bestellung und in deiner tatsächlichen Ausbildung und nicht in einem Spruch vom Kollegen auf dem Flur. Und jetzt bist du dran. Schau dir mal in deinem Betrieb nämlich mal bewusst an, wer ist eigentlich als was schriftlich da bestellt, wer hat was in seiner Stellenbeschreibung drinstehen, wer macht vielleicht mehr unbezahlt, da kennen wir ganz viel, glaube ich, in Deutschland von, wer darf denn eigentlich was hier und gibt es für Elektrofachkräfte festgelegte Tätigkeiten klare Arbeitsanweisungen oder nur ein wird schon passen? Und wenn du im Grenzgebiet arbeitest, frag ruhig mal nach, wie stellen wir eigentlich sicher, dass der Kollege aus dem Ausland nach deutschen DIN-VDE-Normen handelt? Und beim nächsten Blick auf eine Oberleitung, überleg mal kurz, welche Spannung liegt da an und warum hängt das Ding jetzt genau in der Höhe? Falls du jetzt noch weitere Fragen hast, dann schreibst du mir auch ganz gerne über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Das Kontaktformular findest du dort, schickst es ab, innerhalb der nächsten 7 Tage kriegst du safe von mir eine Antwort. Oder du wünschst dir vielleicht auch ein YouTube-Video für Mittwochs, ein Berechnungsvideo, hast meine Videos gesehen, wünschst dir die Lösung auch darüber, gerne mir schreiben. Trag dich gerne auch für meinen Newsletter ein, da schicke ich einmal im Monat immer, was im nächsten Monat folgt, was im vergangenen Monat so abging. Einmal im Monat, wirklich nur einmal aufwendig aufbereite dieser Newsletter. Das ist nicht einfach nur so ein Standardding, sondern wirklich, da ist viel, viel Herzblut steckt da drin, dass das so aussieht, wie es aussieht. Kostenlos, kannst du auch jederzeit wieder austragen, kein Ding. Ich mache auch nichts mit Datenschutz, dass ich deine E-Mail-Adresse irgendwie an dritte, vierte, fünfte weitergebe. So, ich bin ein kleiner Privatmann. Bleibt mir nur noch zu sagen, nämlich nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und das heutige Zitat kommt von John Ruskin, einem britischen Denker des 19. Jahrhunderts, der sich viel im Handwerk und Qualitätswesen da beschäftigt hat. Und er sagte mal, Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort. Also Qualität passiert nicht aus Versehen. Es ist immer das Ergebnis von bewusstem Denken, Planen und sauber Arbeiten. Mach's gut, bleib gesund. Dein Giancarlo, the teacher. Yeah.